SRF 3.
Die Bedeutung der Ehe ist bei der SVP umstritten. Die Delegierten diskutieren unerwartet über eine Stelle im Parteiprogramm. Die Verteidigungsministerin nimmt Druck heraus. Viola Amherd will den Kampfjetkauf langsamer angehen als ihr Vorgänger. Und ins Ausland. Nach dem Atomausstieg kommt der Kohleausstieg. Was passiert in Deutschland nach diesem einschneidenden Entscheid? Jetzt im Info 3 heute mit Isabel Meissen. Ja, abnicken, das ist es, was Delegiertenversammlungen in der Regel mit den Parteiprogrammen machen. Die wichtigen Entscheide zu dieser Art Parteiverfassungen werden vorher gefällt. Besonders die SVP-Delegierten haben den Ruf, fast immer dem Parteivorstand zu folgen. Umso erstaunlicher, was heute in Gossau St. Gallen passiert ist. Max Ackermann.
Rund 260 Ziele, Forderungen und Bekenntnisse listet das Parteiprogramm der SVP für die nächsten 4 Jahre auf. Für Freiheit und Sicherheit, für eine starke Armee und gegen Zivildienst, vor allem für die eigenständige Steuerung von Zuwanderung und gegen die automatische Übernahme von EU-Recht. Alles wenig überraschend und ohne große Diskussion. Bis dann beim allerletzten Kapitel «Mensch, Familie, Gemeinschaft» der Bieler Gemeinderat Beat Feurer ans Mikrofon trat. Er ist für die Homo-Ehe und beantragte im Parteiprogramm den Passus «Die SVP will keine absolute Gleichstellung der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft mit der Ehe» zu streichen.
Es geht hier um Freiheit, es geht um Vielfältigkeit. Es ist im Zentrum der SVP Freiheit, Selbstbestimmung, Selbstverantwortung.
Der Zürcher Nationalrat Hans-Uli Vogt doppelte nach.
Wer mit wem zusammenleben will, das geht den Staat nichts an.
Das müsste doch gerade Mitgliedern einer Partei einleuchten, die sich als Vertreterin der individuellen Freiheitsrechte verstehe. Jede und jeder soll leben, wie er möchte, meinte eine Delegierte im Saal.
Lassen wir also heiraten, wen er heiraten möchte, lieben, wer er lieben möchte, essen, was er essen möchte, gehen, wohin er gehen möchte. Stimmen Sie dem Antrag der Antragsteller zu. Besten Dank.
SVP-Programmchef Peter Keller schien etwas irritiert. Es gehe nicht darum, jemanden zu diskriminieren, meinte der Nidwaldner Nationalrat, aber es gebe nun mal Unterschiede.
Die Rose ist eine Rose und die Tulpe ist eine Tulpe.
Zwei verschiedene Pflanzen zwar, aber...
Gemeinsam gibt es einen Blumenstrauß, einen schönen Blumenstrauß, und den wollen wir hier gar nicht in Frage stellen.
Das Blumengleichnis stieß einem welschen Delegierten ziemlich sauer auf. Wenn die SVP nicht für die Gleichstellung von Hetero- und Homo-Ehe sei, habe er hier nichts mehr verloren.
Et je ne pourrais plus siéger parmi vous. Merci.
Ein Bündner SVP-Vertreter aber sah das völlig anders.
Für mich ist die Sache als einfach gestrickter Mensch klar. Die Ehe ist ein Ding zwischen Mann und Frau.
Und die SVP müsse ja nicht jeder Modeströmung nachjagen.
Aus meiner Sicht wären wir dann die letzte Partei, die auch noch umfällt vor diesem Mainstream.
Diese Meinung setzte sich durch, wenn auch knapp, mit 166 zu 126 Stimmen bei 10 Enthaltungen. Der Mann aus der Romandie verließ den Saal. Die anderen SVP-Delegierten hießen das Parteiprogramm am Schluss ohne Gegenstimme gut.
Die SVP hat an der Versammlung außerdem eine Parole gefasst. Basil Koller im Nachrichtenstudio.
Die Delegierten der SVP sagten deutlich Nein zur Zersiedelungsinitiative. Die Initiative kommt am 10. Februar zur Abstimmung. Auch bei der CVP traten die Delegierten zusammen. Sie sagten klar Ja zur AHV-Steuervorlage sowie zur Änderung des Waffengesetzes. Über diese beiden Vorlagen wird am 19. Mai abgestimmt. Der Kanton Luzern muss Sparmaßnahmen bei den Krankenkassenverbilligungen zurücknehmen. Das hat das Bundesgericht in Lausanne entschieden. Die Luzerner Regierung habe die Hürden für Prämienverbilligungen bei Kindern und Jugendlichen zu hoch angesetzt. Familien mit mittleren Einkommen hätten so kein Anrecht auf Prämienverbilligungen, was dem Bundesgesetz widerspreche, heißt es im Urteil des Bundesgerichts. 8.000 Luzernerinnen und Luzerner könnten nun nachträglich Anspruch auf Prämienverbilligungen anmelden. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien wollen den selbsternannten Interimspräsidenten von Venezuela, Juan Guaidó, anerkennen, falls Präsident Nicolas Maduro nicht innerhalb 8 Tagen Neuwahlen ansetzt. Guaidó könne einen solchen politischen Prozess einleiten, sagte die stellvertretende deutsche Regierungssprecherin. Ähnlich äußerten sich der französische Präsident Emmanuel Macron und der spanische Regierungschef Pedro Sánchez. Maduro trat am 10. Januar offiziell seine 2. Amtszeit an. Der größte Teil der Opposition lehnte das Wahlergebnis ab. Mit der politischen Situation in Venezuela befasst sich heute der UNO-Sicherheitsrat. Russland und China versuchten nach Agenturberichten erfolglos, die Sitzung zu verhindern. Die Schweizer Freestyle-Snowboarderin Isabel Derungs hat erstmals im Weltcup gewonnen. Sie siegte auf der Seiser Alm im Südtirol im Slopestyle. Die Bündnerin Sina Gandrian erreichte den 4. Rang. Das Wetter. In der Nacht ist es trocken, am Sonntagmorgen scheint im Osten noch teilweise die Sonne. Sonst ist es beidseits der Alpen bewölkt mit gelegentlichem Regen, oberhalb von etwa 900 Metern fällt Schnee. Mit starkem Westwind im Norden bis 8 Grad mild, im Süden 4 Grad.
Info 3 Abend.
Einen Gang herunterschalten. Das will die neue Verteidigungsministerin Viola Amherd, bevor sie neue Kampfflugzeuge beschafft. Ihr Vorgänger Guy Parmelin wollte Gas geben. Amherd hingegen kann sich eine Verzögerung von 2-3 Monaten vorstellen. Das sagte sie am Rand der Delegiertenversammlung der CVP in Zürich. Von dort berichtet Gaudenz Wacker.
Die Flugroute von Guy Parmelin war ehrgeizig. Schon im Frühling nächstes Jahr wollte er das Volk entscheiden lassen über den Schutz des Luftraums. Damit das aufgehe, müsse der Bundesrat bis Februar seinen Planungsbeschluss treffen, hieß es damals. Nun sitzt mit CVP-Bundesrätin Viola Amherd eine neue Chefin im VBS-Cockpit und sie agiert zurückhaltender. Ob sie diesen Zeitplan noch einhalten könne, das schaue sie jetzt an, sagte sie heute am Rand der CVP-Delegiertenversammlung.
Wichtig ist, dass wir die Sicherheit des Landes gewährleisten können. Und wenn dann am Schluss die neuen Flugzeuge 2-3 Monate später als ursprünglich geplant gekauft werden, denke ich, ist das kein Risiko für die Sicherheit des Landes.
Die Zeit wolle sie sich nehmen, um sich in das 8-Milliarden-Geschäft einzuarbeiten. Und das sei richtig so, pflichtet CVP-Präsident Gerhard Pfister seiner Verteidigungsministerin bei.
Ich glaube, wenn man neu in diesem Amt ist und wenn man vor einer so wichtigen Frage steht, dann ist man gut beraten, nicht reinzuschießen. Die von Parmelin vorgeschlagene Lösung ist in der Vernehmlassung nicht auf Wohlwollen gestoßen.
Parmelin und der Gesamtbundesrat wollten ein Großpaket schnüren. Neue Kampfjets und eine neue Bodenluftverteidigung, kurz Bodluft, beides zusammen für 8 Milliarden Franken. Darüber soll das Volk entscheiden können. Doch bei den Parteien kommt der Vorschlag nicht gut an. FDP, CVP und Die Linke lehnen ihn ab. Die bürgerlichen Parteien wollen neue Jets, doch für die CVP ist das Paket zu groß. Die Summe von 8 Milliarden vor dem Volk nur schwer vermittelbar. Das Volk solle daher nur über die Jets, nicht auch über Bodluf abstimmen. Ihre Bundesrätin tue nur gut daran, das Projekt von Parmelin in Ruhe zu überarbeiten, sagt CVP-Sicherheitspolitikerin Ida Glanzmann.
Wenn wir uns jetzt 2-3 Monate Zeit nehmen, da etwas Mehrheitsfähiges dann auch ins Parlament zu bekommen, dann haben wir weniger verloren, als wenn er seine Vorlage gebracht hätte und diese dann gescheitert wäre.
Die Verzögerung heißen allerdings längst nicht alle Befürworter von neuen Kampfjets gut. Denn politisch mag das Geschäft stocken, technisch hingegen geht's voran, die Evaluation der neuen Jets läuft. Und damit wird die Typendebatte immer lebhafter, also die Diskussion darüber, für welchen der 5 Kampfjet-Typen sich die Schweiz entscheiden soll. Genau das gefährde das Geschäft, warnt der St. Galler CVP-Sicherheitspolitiker Nicolo Paganini.
Das schafft einen gewissen Zeitdruck, weil man natürlich all jene, die ein Kampfflugzeug wollen, aber dann nicht einen bestimmten Typ, die hätte man dann natürlich alle wieder bei den Gegnern, wenn man zu lange zuwartet.
Aber wer überhastet vorgehe, verliere eben auch. Lieber schmiede Viola Amherd nun sorgfältig Allianzen, sagt auch Paganini.
Info 3 Abend.
Deutschland steigt aus. Und wir schauen uns jetzt die Folgen an. Das Land möchte keinen Strom mehr aus Kohleenergie bis spätestens 2038. Das hat eine Kommission mit Vertretern von Gewerkschaften, Umweltorganisationen, Industrie und Wissenschaft beschlossen. Und nun ist die Politik am Zug. Aus Berlin, Peter Vögeli.
Ja, wenn ich das Bergmannslied höre, dann kriege ich immer Gänsehaut, egal ob das hier im Bergwerk ist oder nur im Radio oder im Fernsehen höre, dann stehe ich auf und dann höre ich mir das Lied an. Da bleibe ich nicht sitzen dabei.
Das Steigerlied, das Lied der Bergleute, wird ab 2038 nur noch Folklore sein, falls Parlament und Regierung in Berlin den Empfehlungen der Kohle-Kommission folgen werden. Und das scheint durchaus wahrscheinlich, denn die Reaktionen der Beteiligten fallen mehrheitlich positiv aus. Zufrieden sind insbesondere die ostdeutschen Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, die von der Stilllegung der Braunkohlebergwerke am meisten betroffen sind. Vor allem sie sollen, zusammen mit Nordrhein-Westfalen im Westen, zur Abfederung des Strukturwandels in den kommenden 20 Jahren 40 Milliarden Euro erhalten, deutlich mehr als erwartet. Insbesondere für die sächsische Lausitz, wo die Kohle der wichtigste Arbeitgeber ist, spielt das eine zentrale Rolle. Die hohe Summe hat sicher auch politische Gründe, denn Sachsen und Brandenburg wählen im September und die AfD soll nicht noch mehr Stimmen erhalten. Es ist aber auch gerecht, denn den Ausstieg aus der Steinkohle im Ruhrgebiet ließ sich die Bundesregierung während 30 Jahren 170 Milliarden Euro kosten. Aber auch Privathaushalte und die Wirtschaft sollen von den steigenden Strompreisen entlastet werden. Schon bis 2022, also relativ schnell, sollen zahlreiche, ohnehin alte Kohlekraftwerke abgeschaltet werden und damit knapp ein Drittel des Stroms aus Kohle wegfallen. Bis 2030 will die Bundesregierung so die CO2-Emissionen gegenüber 1990 um 60% reduzieren. Damals liefen allerdings noch die Dreckschleudern der DDR. Für die deutsche Umwelthilfe gehen die Empfehlungen zu wenig weit, um die Klimaschutzziele von Paris zu erreichen. Landwirtschaft und Verkehr müssten ihren Teil leisten, sagte Konstantin Zerger gegenüber Radio SRF. Zuerst abgeschaltet werden sollen die Kraftwerke im Westen. Möglicherweise rettet das den jahrhundertealten Hambacher Forst neben dem Kohleabbaugebiet Garzweiler II, der immer wieder im Zentrum der politischen bis gewalttätigen Auseinandersetzungen um den Ausstieg aus der Kohle steht. Das Ende der Kohle hat seit heute eine Jahreszahl. Was bleiben wird, ist die Gänsehaut beim Steigerlied.
Info 3 analysiert kompakt heute am Mic Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.